Also wenn man weiß, wie niedrig dieser Regelsatz ist, dann ist das schon fast zynisch, das so zu begründen.
Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen mit Elke Heiduck und Tim Voss.
Herzlich willkommen zum Podcast Gerecht aus der Krise. Wir sprechen in diesem Format über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, darüber, wie wir diesen begegnen sollten und über Themen, die dabei ganz oben auf der Agenda stehen. Die Steuer- und Finanzpolitik, neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik, eine Sozialpolitik, die aus den Pandemie-Erfahrungen lernt, eine Gesundheitspolitik, die Krisen bewältigt, aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten. Die Lasten der Krise müssen, dafür stehen wir als Arbeitnehmerkammer, sozialgerecht bewältigt und nicht auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgewälzt werden. Heute sprechen wir über das Thema Grundsicherung, also das, was unter dem umgangssprachlich verwendeten Begriff Hartz IV bekannt ist. Zu Beginn der Krise hatte die Bundesregierung ja damit gerechnet, dass viele Selbstständige und ganz besonders die Solo-Selbstständigen auf die Leistungen der Jobcenter angewiesen sein würden. Wie das Hartz-IV-System diesen Ansturm bewältigt und wie es in der Pandemie angepasst wurde, ist Gegenstand der heutigen Podcast-Folge. Im Zuge dessen wollen wir auch darüber reden, wie es weitergehen könnte, denn durch Hartz IV werden Ungleichheiten in der Gesellschaft befördert und es wird interessant, ob nach der Bundestagswahl Perspektiven dahingehend aufgezeigt werden, gerecht aus dem Hartz-IV-System zu kommen. Mein heutiger Gast ist ein sehr geschätzter und dementsprechend häufig hier zu hören darf, nämlich die Kollegin Regine Geratz. Grüße dich, Regine.
Ja.
Regine ist Referentin der Arbeitnehmerkammer in der Politikberatung und ist auch unsere Expertin, wenn es um Fragestellungen zum Thema Arbeitslosigkeit geht. Über die Arbeitslosenversicherung, Regine, hatten wir uns ja schon in einem anderen Podcast ausführlich unterhalten. Heute reden wir, wie bereits angekündigt, über Hartz IV. Regine, vielleicht mal vorweg zum Einstieg. Kannst du ganz kurz Unterschiede skizzieren dahingehend, warum wir eigentlich zwei Systeme zur Absicherung von Arbeitslosen haben? Also einerseits gibt es ja die Arbeitslosenversicherung, andererseits gibt es Hartz IV. Warum ist das so? Was hat es damit auf sich?
Boah, das ist eine komplexe Angelegenheit und da könnte ich jetzt einen ganzen Podcast mitfüllen, aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Ich versuche es mal ganz kurz und versuche die wesentlichen Punkte jetzt hier irgendwie herauszustellen. Die Arbeitslosenversicherung ist eine Versicherung gegen das Risiko, seinen Arbeitsplatz zu verlieren und damit auch sein Einkommen. Das ist die Versicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich zahle Beiträge ein. Und daraus leiten sich ganz klare Ansprüche ab. Zum Beispiel der Anspruch darauf, dass ich dann einen Ersatz für mein Einkommen kriege, nämlich das Arbeitslosengeld. Und das orientiert sich an meinem vorherigen Lebensstandard. Das ist das Versicherungssystem. Und dann haben wir das Fürsorgesystem. Das ist Hartz IV. Der Staat hat diese Fürsorge an ganz strikte Bedingungen gebunden. Das bedeutet zum Beispiel, ich kann diese Leistungen erst in Anspruch nehmen, wenn ich quasi nichts mehr habe. Und wenn ich bereit bin, jede Arbeit anzunehmen, dann hilft mir der Staat, eine kärgliche Existenz zu sichern.
Wo wir bei dem Thema sind, jetzt kann man dem Staat ja gerade in der Corona-Pandemie wahrlich nicht vorwerfen, eine mangelnde Fürsorge betrieben zu haben. Also allein im Jahr 2020 hat die Bundesregierung weit über 1 Billion Euro für die Bewältigung der Corona-Krise mobilisiert. Also man muss sich vorstellen, eine Summe mit einer 1 und 12 Nullen dahinter. Das klingt doch erstmal gigantisch.
Ja, das ist auch gigantisch, das stimmt. Aber dabei muss ziemlich klar sein, dass der Großteil dieser Summe an Unternehmen gegangen ist. Also wissen wir alle die Stichworte Überbrückungszuschüsse, Soforthilfen, Kredite, Kapitalspritzen, Bürgschaften, das ganze Programm, was da für Unternehmen zur Verfügung stand. Das Kurzarbeitergeld ist die Leistung, die ja den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wesentlich über diese Krise geholfen hat. Aber das ist keine staatliche Leistung, sondern die ist aus der Arbeitslosenversicherung von den Beiträgen der Beschäftigten selbst finanziert worden. Die Bundesregierung hatte schon früh die Befürchtung, dass durch die Corona-Maßnahmen ganz besonders kleine Unternehmerinnen und Unternehmer und Solo-Selbstständige, Kulturschaffende in existenzielle Nöte geraten würden und hat sich deshalb überlegt, dass an diesem Punkt auch was passieren muss. beim Sozialschutzpaket 1 kann man das gut sehen. Da ist ausgerechnet worden, dass wahrscheinlich 1 Million dieser Selbstständigen auf Hartz IV würde angewiesen sein. Und da ist die Entscheidung gefallen, die Hürden für die Beantragung von Hartz IV niedriger zu machen. Für den Antrag musste danach niemand mehr finanziell sich ganz und gar nackt ausziehen vor dem Staat. Es mussten nicht mehr alle Rücklagen aufgebraucht werden, ehe man diese Leistungen beantragen konnte. Es wurde von niemandem verlangt, die Wohnung aufzugeben, weil sie zu groß oder zu teuer war. Das sind die sonst geltenden Regeln, wenn man einen Antrag auf Hartz IV stellen will. Und die sollten den Selbstständigen erspart bleiben.
Das klingt ja erstmal gut. Was hat denn diese Aufweichung der gewissen Härten, die du gerade beschrieben hast, denn genau auf sich? Was bedeutet das? Und gilt das wirklich jetzt nur für die Selbstständigen?
Nein, das galt nicht nur für die Selbstständigen. Das wäre ja auch eine Ungleichbehandlung, die vor dem Gesetz gar nicht möglich wäre. Deswegen galt es für alle Neuzugänge ins Hartz-IV-System. Aber der Blick war schon sehr deutlich auf die Selbstständigen gerichtet dabei. Und konkret heißt das, das Vermögen war faktisch geschützt und musste nicht mehr verbraucht werden. Das ist sonst wirklich eine Voraussetzung. Es wurde nicht zum Umzug aufgefordert, wenn die Wohnung nach Hartz-IV-Maßstäben zu üppig war, sage ich mal so. Und es wurden für 2 Jahre sämtliche Wohnkosten übernommen. Das ist sonst einfach nicht so, aber in diesem Fall ist das so geregelt worden. Sogar die Sanktionen wurden für einen Moment ausgesetzt. Die Jobcenter können ja sonst sogar das Existenzminimum noch kürzen, wenn man nicht so mitwirkt, wie verlangt. All diese Zugangserleichterungen gelten aber nur bis Ende 2021.
Ja, das ist nochmal ein interessanter und wichtiger Hinweis. Hat denn die Corona-Krise nun zu dem erwarteten Ansturm der Selbstständigen auf die Jobcenter, den wir eingangs schon kurz angerissen hatten, geführt?
Nee. Die Selbstständigen haben auch in der Corona-Krise einen weiten Bogen um Hartz IV gemacht, kann man sagen. Die meisten haben es irgendwie anders geschafft und haben diesen anderen Weg offensichtlich bevorzugt. Also statt dieser erwarteten Millionen sind bundesweit nur rund 125.000 Selbstständige bei den Jobcentern angekommen. Die Arbeitgeberverbände haben ziemlich schnell das Hartz-IV-System als unzumutbar kritisiert. Das basierte auf den Erfahrungen, die da gemacht worden sind. Und da ist ja auch was dran. Aber statt Verbesserungen für alle anzuregen, mündete das in die Forderung nach einer neuen Sozialleistung. Den Unternehmerlohn, eine Grundsicherung für Selbstständige, ohne dass größere Bedingungen gestellt werden. Die traf im politischen Raum sogar auf eine gewisse Resonanz. Der Wirtschaftsminister Peter Altmaier fand das eine gute Idee. In Baden-Württemberg hat es sogar ein Landesprogramm dazu gegeben. Aber aus meiner Sicht ist das eine ziemlich ungeschminkte Forderung nach einem Zwei-Klassen-System. Eine Grundsicherung Deluxe für die Selbstständigen und Hartz IV für alle anderen.
Ja, da wären wir dann wieder beim Thema Verschärfung von Ungleichheiten zwischen Teilen der Gesellschaft. Das ist ja tatsächlich heftig. Wie ging die Sache denn dann weiter?
Wie ging die Sache weiter? Ich würde beschreiben, was ist sonst noch passiert. Es gab auch eine andere Bewegung sozusagen. Die Gewerkschaften, Sozial- und wichtige Wohlfahrtsverbände, auch Kinderschutzverbände, haben Druck dafür gemacht, dass endlich ein bisschen von den vielen Staatshilfen auch bei denen ankommen, die schon im Hartz-IV-System sind. Denn in den Armutszonen unserer Gesellschaft wurden die sozialen Folgen der Pandemie lange Zeit gar nicht abgepuffert. Die Einkommensärmsten blieben ohne jegliche Unterstützung.
Was meinst du damit konkret? Kannst du das an einem Beispiel festmachen?
Naja, ich meine, wir haben ja alle gemerkt, dass wir zusätzliche Ausgaben haben in dieser Pandemie, beispielsweise für die irgendwann verpflichtend vorgeschriebenen Masken oder Schnelltests. Und es war schon bedrückend, dass die Bundesregierung an dieser Stelle quasi jede Hilfe verweigert hat. Die Denke dahinter war, von den 446 Euro, die einem alleinstehenden Menschen im Hartz-IV-System maximal monatlich zustehen, müsste doch in der Pandemie Geld übrig sein. Schließlich hätte man ja auch keine Ausgaben für Kultur und Restaurantbesuche und so. Also wenn man weiß, wie niedrig dieser Regelsatz ist, dann ist das schon fast zynisch, das so zu begründen. Und dann gab es 2 Bewegungen. Zum einen haben sich Sozialgerichte damit befasst. und fanden natürlich, dass diese Mehrbedarfe, die durch die Pandemie entstehen, ausgeglichen werden müssen. Wichtig ist da das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe, das geurteilt hat, dass die Jobcenter monatlich 129 Euro Mehrbedarf auszugleichen hätten. Und das hat dann unterm Strich dazu geführt, dass die Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger jetzt wöchentlich 10 FFP2-Masken kostenlos in Apotheken abholen können. Also kein Geld kriegen. Zugespitzt könnte man sagen, die Bundesregierung zahlt lieber Apothekerpreise für Masken, als den Leuten das Geld selbst in die Hand zu geben. Und ich finde, das bedeutet, Misstrauen bleibt Trumpf im Hartz-IV-System.
Was haben denn die Gewerkschaften und Verbände, die du eben erwähnt hast, gefordert? Und wie steht denn die Arbeitnehmerkammer zu dieser ganzen Thematik?
Ja, also Gewerkschaften und Verbände haben gefordert, dass 100 Euro monatlich pauschal für die Mehrkosten durch die Pandemie für Erwachsene ausgeschüttet werden müssen und 60 Euro für Kinder und Jugendliche. An der Stelle sei vielleicht noch mal erwähnt, dass Hartz IV ja eben nicht nur für Arbeitslose da ist, sondern dass ganze Familien im Hartz IV-Bezug sind und eben auch viele Kinder. Die Bundesregierung hat sich durch den öffentlichen Druck und nach langem Zaudern schließlich dazu durchgerungen, einmalig eine Sonderzahlung zu leisten. 150 Euro, aber nur einmal. Und ab Mai ist die zur Auszahlung gekommen. Und ich finde, das muss man sich auch noch mal vor Augen führen, dass es länger als ein Jahr gebraucht hat, nun ausgerechnet die Einkommensärmsten diese kleine Unterstützung gekriegt haben, die in der Summe ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und in derselben Zeit sind Milliarde um Milliarde in die Wirtschaft geflossen.
Ich verstehe deinen Punkt, wo wir ja in diesem Podcast darüber reden, wie wir gerecht aus der Krise kommen. Aber reicht diese pauschale Corona-Zahlung denn annähernd? Und welche weiteren Forderungen stehen denn noch im Raum?
Ja, im Kern fordern die Gewerkschaften und die Verbände und auch wir als Arbeitnehmerkammer eine dauerhafte Regelsatzerhöhung. Ich sage nur 446 Euro im Monat. Also das muss man sich einfach klar machen, wie wenig Geld das ist und das in einer reichen Gesellschaft. Das reicht wirklich vorne und hinten nicht.
Dann mal jetzt konkret und in Zahlen, auch wenn wir uns in einem Podcast befinden. Wie hoch müsste der Regelsatz denn sein, damit er gerecht ist?
Ja, gerecht ist in diesem Zusammenhang natürlich ein großes Wort. Ich würde sagen, er sollte zumindest verfassungskonform sein. Das wäre ja schon mal was. Und der Paritätische Wohlfahrtsverband rechnet mit seiner Forschungsstelle jedes Jahr aufs Neue vor, wie hoch der Regelsatz sein müsste, um soziokulturelle Teilhabe zu ermöglichen, wie sie das Bundesverfassungsgericht eigentlich vorgibt. Und auf dieser Grundlage ist die Forderung nach einem Regelsatz von 600 Euro monatlich entstanden. Dafür macht sich auch die Arbeitnehmerkammer stark. Und die Kinder müssten ganz raus aus dem Hartz-IV-System. Eigentlich ist das ja eine Grundsicherung für Arbeitssuchende. Und irgendwie ist es sowieso ein bisschen konfus, dass Kinder in dieser Grundsicherung sind. Für Kinder brauchen wir eine Kindergrundsicherung. Und zwar unabhängig von dem, was die Eltern kriegen und bedingungslos.
Läuft das dann, Regine, auf eine Abkehr vom Hartz-IV-System insgesamt hinaus?
Ja, ich glaube, dass allen Beteiligten eigentlich klar ist, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann. Wenn ich mir jetzt die Bundestagswahl angucke, bis auf die CDU wollen alle demokratischen Parteien grundlegende Veränderungen dieses aktuellen Grundsicherungssystems. Die Grünen zum Beispiel wollen eine Garantiesicherung, die SPD will ein Bürgergeld, die FDP ein liberales Bürgergeld und die Linke will eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Dahinter liegen jeweils ganz unterschiedliche Konzepte, aber das zeigt, eigentlich braucht es Veränderung. Und sehen wir es doch einfach mal positiv. Durch den Corona-Schock haben jetzt viele in der Gesellschaft nochmal die Erfahrung gemacht, dass es sehr schnell gehen kann, dass einem von einem auf den nächsten Tag der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und dass Hartz IV keine gute Lösung für so eine Situation ist, das ist vielen ganz offensichtlich bewusst geworden. Und aus meiner Sicht schafft das nochmal den politischen Raum für grundlegende Reformen. Ich setze darauf, dass nach der Bundestagswahl da was kommen wird. Aber was das für Reformen sein werden, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer die Bundesregierung stellt und wie man an diesen Forderungen der Gewerkschaften und Verbände gesehen hat, hängt auch davon ab, welchen politischen Druck wir außerhalb der Parlamente machen, damit es irgendwie vernünftig weitergehen kann.
Da sitzen dann sicherlich auch wir als Arbeitnehmerkammer im Boot. Herzlichen Dank. Klingt nach Krise als Chance. Ich denke, klar geworden ist in unserem Gespräch, dass wir nur gerecht aus der Krise kommen, wenn wir auch die Einkommensärmsten nicht noch weiter abhängen, sondern ihnen auch eine menschenwürdige Lebensgrundlage geben. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch und für deine Experteneinschätzung.
Aber sehr gerne.
Ein Dank geht zudem an dieser Stelle auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts für das Interesse. Denn das war zumindest vorerst die letzte Folge von Gerecht aus der Krise. Wie es und wann es mit diesem oder vielleicht auch einem ähnlich gelagerten Format weitergeht, erfahren Sie dann selbstverständlich zu gegebener Zeit auf unserer Internetpräsenz oder auch über unsere Social-Media-Seiten. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das war Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen. Neue Folgen hören Sie dienstags ab 17 Uhr auf arbeitnehmerkammer.de und überall, wo es Podcasts gibt.